Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Heute bin ich zu Hause bei Elia und Kati in Dresden. Schön, dass wir zusammen mal eine Sendung machen können und das auch noch bei euch zu Hause. Ich stelle euch kurz mal vor. Elia ist Filmemacher aus Dresden, bekannt durch die ganzen Demo-Filme in den letzten 2 Jahren. Und Kati ist Buchhändlerin, Gesundheitsberaterin und Kulturmanagerin. Ihr zwei kennt euch ja besser als ich euch. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn ihr euch gegenseitig mal vorstellt. Vielleicht so 3 positive Eigenschaften und vielleicht mindestens eine Charaktereigenschaft, die wir so noch nicht uns vorstellen können. So, wer möchte anfangen? Elia redet.
Da kann man ja nur ins Fettnäpfchen treten. Insofern perfekt, um das Eis zu brechen, liebe Leute. Ja, Kati, wie würde ich sie beschreiben? Sie ist ein Multitalent. Sie hält mir immer wieder vor, dass sie 3 mehr Berufsausbildungen hat als ich. Ich habe nämlich gar keine und habe mich so ein bisschen durchs Leben gemogelt, während Kati, wie du anmoderiert hast, mir bekannt geworden ist als die Dame mit dem Faible für alles rund um Bücher. Entschuldigung, ich muss ja dich angucken, genau. Dann ist sie gleichzeitig für mich auch in meinem Leben persönlich, aber auch professionell im Hintergrund die Orga-Fee. Und dann hat sie halt so ein bisschen irgendwie auch das Händchen für alles, um nicht nur professionell für ihre Kunden und für mich im Hintergrund, sondern auch so ein bisschen in unserem Leben, denn wir sind ja zusammen, ne, alle Fäden eben zusammenzuführen, also auch der Ruhepol ein Stück weit zu sein, wenn ich mal wieder über die Stränge schlage und dann halt entsprechend ja alle Fäden in der Hand zu haben, damit wir auch noch so eine Art von Privatleben zumindest vortäuschen können. Das sind so die 3 Sachen, die sie in meinem Leben jetzt unmittelbar übernimmt. Und eine Sache, von der ihr vielleicht noch nicht wusstet, dass sie die besitzt, diese Eigenschaft. Sie ist auch noch musikalisch. Sie ist die Musikerin bei uns in der Familie. Und zwar spielt sie, das ist ganz verrückt, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, sie verarscht mich. Sie spielt Akkordeon. Ja, so eine zarte Persönlichkeit, hat früher Akkordeon gespielt. Spielt mir auch manchmal die, nee, wie sieht man das? Sie liest mir die Leviten, so rum. Da sind wir wieder beim Buch. Nein, aber sie ist musikalisch, während ich da ja komplett atonal bin und ja, trifft auch immer die richtigen Töne, wenn ich das mal so sagen darf.
Gibt es irgendwas, was du vielleicht kritisieren würdest oder vielleicht so eine Schwäche von ihr?
Ja, Schwäche von ihr, also das ist, wie soll man das sagen, ohne jetzt die nächste Nacht auf der Couch verbringen zu müssen. Sie ist natürlich so nah wie möglich an der Perfektion. Ich sage auch über mich selber immer wieder, ne, nobody is perfect, schon gar nicht ich. Ich glaube, eine Sache, über die ich mich freuen würde, ist, wenn sie sich mehr öfter entscheiden würde, mich auch bei meinen Außeneinsätzen
zu begleiten,
ne, zu begleiten, weil es ist draußen natürlich eine harte Welt, ne, und man muss eine ordentliche Portion Mut haben, um auch jetzt gerade raus im Winter zu gehen, in der Kälte und auch diesen schwarz uniformierten Gestalten da draußen zu begegnen. Sie hat das eingangs sehr gut gemacht, dann sich so ein bisschen zurückgezogen. Ich hätte sie öfter gerne eigentlich so ein bisschen als die Frau an meiner Seite, aber ich respektiere da auch, wenn sie sagt, sie braucht halt ihre Zeit und auch entsprechend ihr Metier so ein bisschen.
Ja, jetzt kannst du dich revanchieren.
Ja, ich habe den Eindruck, es wurde schon auch über dich vieles gesagt. ja, also was ihr alle schon wisst, was du vielleicht auch schon mitbekommen hast, Eli redet sehr gern und sehr viel. Das ist eine positive Eigenschaft, aber das kann gleichzeitig auch die Eigenschaft sein, die ich manchmal kritisiere. Er muss alles kommentieren.
Berufsrisiko,
genau. Was war die Frage?
Du solltest ihn einfach charakterisieren. Ja, genau. Positiv, aber auch vielleicht eine Schwäche oder so. Ja, die Schwäche haben wir ja nun nicht. Obwohl, ist das eine Schwäche? Die habe ich ja auch viel reden können.
Ja, wenn man sich manchmal Ruhe wünscht, wäre das schon mal nicht schlecht.
Aber es ist ja nicht so, als wenn ich permanent plappern würde. Und vor allen Dingen, in der Regel hat das schon Substanz. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das Wetter kommentiere, sondern ich pick mir dann schon so die Momente raus, die auch kommentierungswürdig sind.
Ja, ja.
Das ist zumindest der Anspruch, aber ob ich den immer erfülle, das ist
ja. Also er hat auf jeden Fall immer viele Ideen, die er dann auch perfektionistisch umsetzen möchte. Und bis spät in die Nacht. Das konnten sich aber auch schon einige denken, die seine Streams kennen. Die gehen ja auch bis in die Nacht. Noch eine Eigenschaft. Du lässt ja auch manchmal was von mir sagen.
Das funktioniert.
Du siehst es manchmal ein, wenn ich recht habe.
Jetzt habt ihr beide euch kennengelernt im Rahmen dieser Corona-Demos. Wie lange ist das jetzt her?
Anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre. Wie war denn das? Wer möchte denn beginnen? Also wo habt ihr euch getroffen? Katja, hast du sie gefilmt?
Das Langzeitgedächtnis, was das angeht. Mit Jahrestagen und so weiter tun sich meine Hände schwer.
Ja. Also ich habe letztes Jahr im Sommer angefangen, zu den Demos zu gehen, die es in Dresden gab, auf dem Neumarkt. Und da wusste ich noch gar nicht, dass es im Großen Garten auch schon angefangen hatte, viel eher. Und ich bin da immer alleine hingegangen. Und weil eine Freundin in ihrem WhatsApp-Status einen Link zu einem Film von Eli gepostet hat. Und das fand ich spannend. Also ich fand das interessant, dass es Leute gibt, die da schon aktiv sind. Und ich fand es spannend, dass ich ihn dann plötzlich auf diesen Demos da sehe mit der Kamera. Und dann hat er auch vor der, also am Mikro gestanden und selber Reden gehalten. Und ich hätte nie gedacht, dass ich ihn mal kennenlerne, persönlich. So, ne? Ich war einfach Demo-Teilnehmer. Und eigentlich wollte ich eine Rede halten zum Thema Selbstbestimmung. Mhm. Selbstbestimmung in der Geburtshilfe und was hat es für Parallelen zu Corona, zu Situationen, wie die Leute damit umgehen und so. Und das war ein sehr heißer Tag und das war dann ist eingegangen in das legendäre Gewitterdemo.
Ja, in unsere persönlichen Geschichtsbücher so ein bisschen.
Genau, naja, und auch alle, die da teilgenommen haben. Denn an dem Tag fing es dann plötzlich an, aus Kübeln zu gießen und es hat gewittert und ich wäre dann eigentlich dran gewesen. Und nun kam es nicht mehr dazu und ich habe mich mit der besagten Freundin dann in einen Café gesetzt, damit wir nicht nass werden. Und als wir gehen wollten, saß die ganze Orga-Crew inklusive Eli draußen an den Tischen und hat sich noch unterhalten und den Tag ausgewertet. Und wir wurden rangerufen, weil es irgendwie um das Thema, also er wollte das Thema Hebammen. Mhm. Er suchte eine Hebamme, die er interviewen könnte, um zu erfahren, wie es auf den Geburtsstationen läuft. Und weil die Organisatorin der Demo wusste, ich will was zu dem Thema machen, hat sie uns rangerufen. Mhm. Und so haben wir uns kennengelernt.
Im Hochsommer, also gefühlt war es Hochsommer.
Es war nicht Hochsommer, es war Juni, ja. Aber es hat sich angefühlt. Es hat sich angefühlt wie Hochsommer, es war sehr heiß.
Genau. Es war ein richtiger Sommergewitter-Wolkenbruch, der uns dann so ein bisschen ja auch den dramatischen Hintergrund geliefert hat, dem so eine stürmische Beziehung mit der Auf und Abs ja, entsprechend dann auch charakterisiert oder das halt mit sich bringt.
Aber schön, also so war euer Start und seitdem quasi unzertrennlich. Wir schauen uns vielleicht mal ein bisschen was an von diesen Demos, wo das bei dir losging mit dieser Demo Nicht ohne uns in Dresden. Genau. Großer Garten, denn du hast eigentlich schon beeindruckende Bilder damals schon gedreht, die dich ja auch dorthin gezogen haben. Wir gucken einfach mal rein.
Ja. Ja, das war vom 9. Mai, da wusste ich noch nichts von Kathi, dass sie bald in mein Leben treten würde. Aber man sieht es schon, die vierte Woche in Folge versammelten sich da die Leute. Ich weiß es noch ganz genau, ich bin am 26. oder 27. April das erste Mal auf eine Demo auch bewusst gegangen. Nicht einfach nur als irgendwie, hey, wir machen mal was an dem Samstag. Das war nämlich meine erste Demo, für die ich mich heutzutage schäme, dass ich da mal hingegangen bin. Das war eine sehr linke Agenda, die ich da unterstützt habe, unwissentlich. Und da bin ich aber das allererste Mal hingegangen und habe diese Menschen dort getroffen. Und es war zuerst noch vier Wochen davor kalt. Ich hatte also vor diesem Film schon vier andere gemacht. Und mich hat besonders gefreut, dass der Sommer Einzug gehalten hat, die Leute rausgekommen sind. Und ja, die sprießende Gesundheit und irgendwie so dieses Wohlbefinden waren in diesem Pol, also dieser Ruhepol, in diesem Chaos, was zunehmend da irgendwie von den Medien verbreitet worden ist. Wenn man dort war, das war ja wie eine Oase des Friedens und auch der Gesundheit. Man kann mit so vielen auch gesund denkenden Menschen zusammen und sich dann irgendwie vorwerfen lassen zu müssen von den damals schon überkochenden Medien, ja, wir wären irgendwelche, ne, sonst was für Denker und Radikale und Verrückte. Das hat so konfliktiert mit diesen Bildern, ja, die ich damals habe produzieren können, weil so war das tatsächlich. So waren auch diese Menschen.
Ich glaube, dass wir in so einer Phase sind, Art her. Gerade,
wie soll vielleicht ich hört sagen? Man das jetzt auch dann.
Dass gerade diese Massenpsychologie angewendet wird, dieses Hammer and Dance, also dass wir unterdrückt werden und mit Angst kontrolliert werden und dann kommt wieder eine Phase, wo wir alle wieder aufatmen dürfen, wo auch dann die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen und ich denke, daran messen es ganz viele in dieser Bevölkerung, ob die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen. Und ich denke, genau jetzt müssen wir wachsam sein. Es wird nicht nur daran gemessen, ob die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen, es wird einfach daran gemessen, wie sehr unsere Rechte beschnitten werden. Und wir müssen aufpassen, wie viel im Internet von uns weggeschnitten wird, wie viel Beiträge einfach gelöscht werden, verschwinden. Wir müssen darauf aufpassen, welche Webseiten nicht mehr erreichbar sind oder nur noch über Umwege erreichbar sind. Und genau das alles macht mir Angst.
Das war schon im Mai 2020.
Ja, stimmt. Und vieles ist ja im Prinzip genauso auch dann eingetreten. Ne? Ja. Also es wurden Webseiten gelöscht, massenhaft, also sind gar nicht mehr vertreten. Was war überhaupt bei dir der Auslöser zu sagen, ich nehme jetzt meine Kamera und gehe auf die Straße oder in den Park und drehe jetzt die Menschen und zeig mal, wie es wirklich ist? Weil du hattest ja eigentlich gut zu tun, du kommst ja aus der Werbebranche und hattest eine Menge Projekte, also hattest genug Arbeit.
Wobei die ja alle weggefallen sind. Das ist ja sozusagen das Zusammenspiel, das sich da ergeben hat, dass es bei mir ganz gut lief. Aber alle diese Projekte, wenn man Werbung macht, dann muss man ja verstehen, das sind Menschen, die auf einen zukommen, Firmengründer oder Leute, bei denen es schon läuft, die jetzt aber irgendein Risikoprojekt angehen. Wir haben jetzt hier, was weiß ich, Produkt XYZ, das ist was Neues, wir werfen es auf den Markt, wir versuchen jetzt mal irgendwie das damit rauszugehen und zu präsentieren. Das ist ja alles eingestampft worden im Zuge von Corona, weil keiner ja wusste, findet ein Event noch statt, damit bist du mit der ganzen Eventfotografie oder Filmografie raus, ja, kommt mein Produkt doch irgendwo an, wenn es in irgendeiner Form nicht digitales Produkt ist, kannst du es ja sofort einstampfen. Ja, und damit war eigentlich ein Großteil meines Kundenstamms sofort weg, quasi über Nacht. Und alles, was vorher noch gut lief, war weggebrochen. Und dementsprechend hatte ich sehr viel Zeit, aber gleichzeitig auch dieses Vakuum, wo es halt keine verlässlichen Informationen gab. Hey, wer sind diese in Anführungszeichen Verrückten, die sich da anmaßen zu sagen, wir sehen da eine Gefahr für die Demokratie, versammeln uns vielleicht auch zu zweit, gerade erst am Rosa-Luxemburg-Platz, bereits schon im Mai, diese Weitsicht 2020 gehabt zu haben, ne, dass da irgendwas auf uns zurollt und dass das hinten und vorne nicht stimmen kann, dieses Narrativ, was uns da erzählt wird. Und es gab aber so wenig davon. Und als ich mitbekommen habe, in Dresden versammelt man sich, inzwischen glaube ich schon die dritte Woche in Folge, habe ich mir dann beim dritten Mal halt gesagt, hey, fahr einfach mal hin, guckst dir einfach mal an, weil erstens hast du eh nichts zu tun, beruflich gesehen. Und zweitens, da ist ja dieses Vakuum da, irgendeiner muss das ja füllen. Ich habe die Kamera mitgenommen und nur eine Kamera, ohne zu wissen, worauf ich mich da einlasse, ohne zu wissen, reicht das überhaupt? Erwarte ich dort Massen? Muss ich dort Interviews führen? Was machst du? Ich hatte nur ein Objektiv drauf. Muss ich nachran an die Leute? Bin ich weit weg? Ja, werden da Windgeräusche sein, die mich da stören oder was auch immer? Also ich war filmisch jetzt darauf nicht vorbereitet, auch emotional nicht darauf vorbereitet, diese wunderschönen Menschen dort zu treffen, die mir auch inhaltlich so weit voraus waren. Denn da waren ja Leute, die hatten sich mit wie sage ich das, Ungerechtigkeiten auf der Welt, ne? Von denen Corona ja nur ein weiterer Auswuchs war, schon sehr viel länger als ich beschäftigt. Für mich war das so ein bisschen der Moment, wo ich aufgewacht bin. Und dann bin ich rausgegangen und mich hat wahrscheinlich in erster Linie motiviert, mir ein eigenes Bild zu verschaffen, damit ich nicht nachplappere, das kleine bisschen, ja, oder beziehungsweise im Gegenteil, ne, das, was uns die Medien immer wieder eindreschen wollen, ja, diese Kanonade, sondern halt, ich wollte gucken, von dem kleinen bisschen, dieser Gegenpol, den es da gibt, der irgendwo aufblitzt, von gerade mal einem Filmemacher, ich glaube, Kai Stut war das, der das damals beobachtet hat und begleitet hat in Berlin. Der hatte da so einen bewegenden Beitrag darüber gebracht, als die ersten Demos da aufgekommen sind. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn es das schon gibt in Dresden, diese Ableger, überhaupt eine deutschlandweite Demo-Bewegung, ja, wie man das überhaupt aus dem Boden stampft, dann gucke ich mir das mal an. Bin hingegangen und meine Erwartungen wurden übertroffen.
Wie hast du das empfunden, als du zu den ersten Demos gegangen bist, die Menschen dort gesehen hast? Also man geht ja immer mit so einem skeptischen Gefühl erstmal hin. Ne? Ich bin in Leipzig zu den ersten Demos gegangen, im Nikolaikirchhof, waren auch nur so ein paar hundert Leute und man hat sich gefreut, bekannte Gesichter zu sehen und fühlte sich so bestätigt. Ach, du auch. Mhm. Also so ging es mir. Ne? Und jetzt sind es ja Massen, die auf die Straße gehen. Wie war es für dich?
Also ich war zunächst ein bisschen enttäuscht, dass es nicht doch mehr sein, also es hätten mehr sein können. Und ich bin aber dann halt öfter hingegangen, habe dann Leute wiedererkannt und man ist ins Gespräch gekommen. Und das war einfach schön, Leute zu sehen, die dieselben Ansichten haben wie ich, wo ich mich nicht irgendwie verstecken muss oder als blöd hingestellt werde. Und auch die Vorträge oder die Reden waren zu dem Zeitpunkt qualitativ sehr hochwertig, so einige Wochen hintereinander. Und das war einfach ein Erlebnis. Man konnte ja auch nicht viel anderes machen. Es war positiv. Habe ich mich die ganze Woche drauf gefreut.
So eine Demonstration ist ja eigentlich auch ein Kommunikationsangebot, ne? Von den Menschen auf der Straße an die Politik. Und ich hatte den Eindruck, damals wurde das noch so angenommen. Ne? Also unser Ministerpräsident Kretschmer kam zu eurer Demo. Was hat das damals gebracht? Du hast das, glaube ich, sogar auch gefilmt. Ne?
Im Folgevideo, wir haben uns jetzt die Woche davor angeguckt. In der folgenden Woche ist er dann tatsächlich hingekommen, hat tatsächlich so getan, als wäre er für einen Dialog hingekommen. Er hatte sehr wenig zu bieten, weil die ganzen Informationen, die Wahrheit, muss man ja auf fairerweise sagen, war auf unserer Seite. Wir haben ihn da mehr belehrt, was das anging. Er hat sehr viel genickt und sehr viel ganz impotenter diese politische Geste gemacht. Wir würden da, aber wir mussten doch, ne? Die Toten aus Bergamo, die mussten wir doch verhindern und so weiter. Also was weiß ich, das war sehr unproduktiv. Dass er überhaupt da war, muss man aber fairerweise sagen, das war schon ein Zeichen. Weil im Bundesgebiet war er der erste Ministerpräsident, der tatsächlich halt auf Tuchfühlung gegangen ist, überhaupt in den Kontakt getreten ist mit dieser kritischen Masse, die im Begriff war, sich dort zu formieren. Und ich habe da schon für einen Moment lang gedacht, als er da war, hey, mein Gott, das ist jetzt ein Zeichen, jetzt kann was vorwärts gehen. Mhm. Als ich im Nachgang natürlich unmittelbar am Tag drauf die Berichterstattung vom, Entschuldige, ich darf mir diesen Seitenhieb jetzt hoffentlich erlauben, vom MDR ja, mitbekommen habe, da wusste ich, nee, also auf die Politik brauchst du nicht zu hoffen. Er hat nichts mitgenommen von dem Input, den wir da mitgegeben haben. Der hat auf Durchzug geschaltet. Die Politik ging im selben Kurs unmittelbar weiter und die Berichterstattung hat das zunichte gemacht, hat ihm sogar noch einen Strick draus gedreht, dass er als Volksvertreter es gewagt hat, unter das Volk zu gehen, unter einem signifikanten Anteil, der ja jetzt massiv angewachsen ist von Leuten, die sich da versammelt haben, die anderer Meinung waren. Und dass er eben nicht die einfach nur überhört hat, was ja standesgemäß so gang und gäbe wäre bei einem normalen Politiker, sondern eben sich in den Austausch begeben hat. Daraus wurde eben damals medial ein Strick gedreht und er hat das seither auch nicht wiederholt.
Ich hatte auch damals den Eindruck, er war damals schon schlecht informiert. Ne? Man hat ihm, ich glaube, die Demonstranten haben ihm dann empfohlen, sich doch mal Professor Bhakti anzuhören.
Und, den hat er dann sogar persönlich getroffen. Mhm. Das ist aber nie an die Öffentlichkeit.
Das stimmt, das musste geheim bleiben. Es gab einen runden Tisch, auch übrigens auf Hinweis von, das weiß ich heute noch, das könnt ihr euch in meinem Film angucken, einer Dame, die da unmittelbar ein Schild dabei hatte, runder Tisch, mit da waren sie alle drin. Köhnlein, Wodak, Bhakti, ja, waren alle da vertreten. Zumindest Bhakti hat er sich dann ins Boot geholt, hat sich mal ganz kurz mit ihm ausgetauscht. Aber das ist alles unter Verschluss geblieben. Als ich es gewagt habe im Nachgang, als ich mich das dann erreicht hatte, ich bin ja auch journalistisch tätig, ne, zu sagen, hey, ich schalte da mal einen Scheinwerfer nicht drauf, dann habe ich die Hölle heiß gemacht bekommen. Wie konntest du es wagen? Das sollte nie an die Öffentlichkeit geraten. Weil das ist ja das Verrückte. Ich glaube gar nicht, dass die so schlecht beraten sind, wie wir uns das immer wieder vorstellen. Da ist massiver Druck, ne, der die immer wieder in eine Richtung drängt. Aber es ist nicht so, dass die komplett in einem Informationsvakuum leben. Die hören schon unsere Gegenargumente, nur die wollen sie nicht hören, wenn man das so ausdrücken kann.
Ja, ich glaube, die kriegen ja von beiden Seiten Druck, ne? Also auch von der anderen Masse der Leute. Ja.
Aber die längste Zeit ist unser Druck ja an denen verpufft. Wir merken es ja, ne? Fast anderthalb Jahre später oder inzwischen anderthalb Jahre später sind wir immer noch in der Situation, die wir übrigens vor 15 Monaten schon beschrieben haben. Jetzt ist die da, die Impfpflicht. Ja? Jetzt ist die uns genommen worden, die Möglichkeit zur freien Versammlung, zur freien Meinungsäußerung und alles andere, was wir beklagt haben, von dem wir genau so gesagt haben. Und das übrigens schon im Mai letzten Jahres.
Genau, da war ein Schild gegen die keine Impfpflicht. Irgendwas stand da.
Richtig. Und jetzt ist das alles eingetreten. Also unser Druck, der formiert sich jetzt. Der hat eine sehr große Vorlaufzeit. Aber ich habe das Gefühl, hoffentlich, dass er jetzt so die kritische Masse erreichen kann.
Ich komme auf diese Demo-Situation, die wir gerade jetzt haben, und Impfpflicht auf jeden Fall nochmal zurück. Aber ich möchte euch gerne mal ein bisschen näher noch kennenlernen, weil wir haben von dir schon einiges gehört so im Netz, aber nicht so, was du eigentlich für ein Mensch bist oder wo du herkommst und was so deine Intention ist. Und das geht ja schon beim Namen los, ne? Elia. Also ja. Ich habe das irgendwie mitbekommen, das erinnert so an einen biblischen Propheten. Aber was gibt's für eine Geschichte deiner Eltern dazu?
Also meine Eltern wollten einfach nur einen stabilen Namen. Meine Eltern kommen aus der früheren Sowjetunion, da bin ich auch geboren, bin dann mit 5 Jahren hergekommen und die wollten einfach nur einen wunderschönen, klassischen, traditionellen russischen Namen. Der wäre traditionell Ilja gewesen, ja, das ist ein ordentlicher Name für einen Pfundskerl so ein bisschen. Und ne, ist wirklich so, es ist halt ein künstlerischer Name, es ist kein Maximilian oder sowas.
Also Wladimir.
Ja, das ist Äquivalent dazu, sondern das hat Hand und Fuß im Russischen. Und dann habe ich sehr viel Zeit aber im Ausland auch verbracht, also beruflich, bevor ich dann in der Station angekommen bin, wo du mich jetzt vielleicht auch kennengelernt hast oder wie ich den Leuten näher gebracht worden bin. Und da war ich in Frankreich, da kannst du mit Ilja sehr wenig anfangen, weil Ilja bedeutet auf Französisch, das gibt es in jedem Satz, es gibt, was weiß ich, es gibt eine Lampe, die steht dort. Ja. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich habe ja auch einen jüdischen Background, du hast jetzt die biblische Komponente erwähnt, ich habe gedacht, okay, machst du Ilja raus. Und im Französisch hieß das damals Ilija, so habe ich dort genannt. Und das habe ich mir dann einfach so ein bisschen angeeignet und beibehalten, nachdem ich nach über 6 Jahren zurückgekommen bin. Ich habe in Paris gelebt und habe dann unter diesem Pseudonym, aber es ist nur sehr leicht verschleiert, ne, von Ilja zu Ilja ist da kein weiter Sprung, habe ich dann einfach weitergearbeitet. Und inzwischen sage ich den Leuten da draußen, nennt mich einfach Eli. Weil es gibt immer wieder irgendwie Konflikt, wie spreche ich es aus?
Und wie schreibt man es?
Wie schreibt man es, genau. Und deshalb ist es einfach Eli und damit kann man nichts falsch machen.
Die ersten 5 Jahre deines Lebens hast du in Russland verbracht, in St. Petersburg. Kannst du dich da noch dran erinnern, an deine Kindheit, an dein Umfeld?
Ja, jetzt ist gerade Weihnachtszeit, da haben wir wieder ein bisschen in den Fotoalben geblättert und da kommt ein bisschen was zurück. Also es ist natürlich schemenhaft nur noch, weil ich halt so jung war. Aber es hat mich schon geprägt, auf jeden Fall. Also man merkt, was es bedeutet, auch über den Tellerrand geschaut zu haben. Ne? Dass man halt eben nicht einfach nur in seiner eigenen Suppe permanent kocht, ne? Und eben nicht rausgekommen ist, sondern ich habe gesehen, so läuft es in einem komplett anderen Land, was kulturell ganz anders geprägt ist, mit einer ganz anderen Sprache und einer ganz anderen Art Mensch. Ja, das ist ja auch, gerade Russland ist ja das größte Land der Welt. Auch bei Russen sind ja nicht alle gleich. Ich habe ja im westlichsten Teil davon gelebt. Aber es hat mich schon geprägt und ich habe das mitgenommen. Und vielleicht hat mir das unter anderem den Sprung, dann nach Paris zu gehen, 6,5 Jahre lang ermöglicht, weil ich ja wusste, ich bin ja schon mal emigriert. Ich habe das ja schon mal durchgemacht, ja, alles zurückgelassen und gesagt, ich gehe da jetzt in Anführungszeichen auf eigene Faust hin, auf Gedeih und Verderb. Und so schlimm kann es schon nicht sein. Ja? Und insofern, ja, da ist noch einiges an Erinnerungen da. Nicht viel an Verwandtschaft, ja? Weil die sind da so ein bisschen dann im Winde verstreut geworden. Dahin ist kein großer Kontakt mehr. Aber ich trage das in mir und die Sprache spreche ich auch noch. Ich lese und schreibe Russisch dank meiner Eltern. Wir sind ja mit 5 hergekommen. Wir sind nie in eine russische Schule gegangen. Aber unsere Eltern haben das in uns, ich habe noch einen Zwillingsbruder, haben das quasi aufgebaut. Und davon zehre ich heute noch. Also ich glaube schon, gerade jetzt im Zuge auch dass das hochschwelt, dieser Konflikt wieder zwischen Ost-West, kann ich die russische Seite, also die Seite des Ostens, vielleicht ein bisschen besser als andere verstehen. Und das meine ich in vielerlei Hinsicht. Also sowohl, ne, wenn man da jetzt die Nachrichten direkt von der Quelle verfolgen muss, als auch mit welchem Schlag Mensch hat man es dort so ein bisschen zu tun. Und das kommt mir ein Stück weit zugute, gerade jetzt bei meiner journalistischen Arbeit, wo man doch die Fäden so zusammenführen muss.
Bei den Russen weiß man ja, die feiern immer gerne, die sind unglaublich gesellig und die essen auch gerne viel. Ist das bei dir auch so?
Ja. Kati kann das, glaube ich, beschreiben, wie das gestern bei uns zuging. Russische Mama hat den Weihnachtsbraten gemacht und der ganze Tisch, schon gewundert, dass der sich nicht durchgebogen hat. War ordentlich. Ja, das ist auch noch so eine Komponente, die habe ich mir sehr gerne erhalten in unserem Leben.
Warum bist du nach Frankreich gegangen? Also du hast ja hier in Deutschland gelebt, ne? Wahrscheinlich dein Ziel Fotografie, Film, die Richtung, oder?
Ja, doch. Ich kam sogar aus dem Film und habe für Frankreich eigentlich von der Ausbildung her, habe ich Film- und Fernsehregie studiert und war dann auch unterwegs und habe dann auch in Produktionsfirmen bereits gearbeitet. Noch nicht als Regisseur natürlich, ne? Ich musste mich hocharbeiten. Aber ich war unterwegs in diese Richtung und dann habe ich aber gemerkt, wenn du nicht, also es sei denn, man hat so viel Ausnahmeglück oder Talent wie du, ja, ist es sehr schwer, wirklich durchzubrechen. Ja, irgendwie so mehr als nur den Fuß in der Tür zu haben, um dann halt wirklich ja, Land zu sehen oder Perspektive auf lange Zeit, dass man auch da ankommt, wo sich jemand mit meinem Ego gerne sehen würde in 10 bis 15 Jahren, wenn man in einer solchen Karriere dann ist. Und das habe ich nicht gesehen zu der Zeit und habe deshalb gesagt, 2009, weil ich einfach wahrscheinlich noch jung und unbedarft genug war, zu sagen, ich bin da übrigens Hemingway gefolgt, der hat gesagt, wenn man in jungen Jahren die Möglichkeit hat, nach Paris zu gehen, dann sollte das jeder Mensch mal gemacht haben. Es gab die Möglichkeit, ich habe gesagt, ich probiere es, ich riskiere es. Ich hatte noch einen Freund aus Schulzeiten, der hatte auch dort studiert. Ich habe mir gedacht, was der kann, kann ich schon lange. Und habe dann kurzerhand gesagt, jetzt gehe ich nach Frankreich und speziell aber, ne, das will ich präzisieren, nach Paris. Ich wäre jetzt nicht, was weiß ich, in die Bretagne gefahren.
Da war ich.
Da war Kati wiederum, genau, oder halt in den Süden. Das ist halt ländlicher, ne? Das ist eine ganz andere Gegend. Ich bin immer Städter gewesen, ich komme aus St. Petersburg, ich habe in ganz kurz Berlin, ansonsten aber Dresden, Jena, München, Stuttgart, Köln immer gelebt, also schon die Metropolen. Für mich war das Ziel, mich in Paris umzuschauen. Die Joie de vivre, mal mit eigenen Augen so ein bisschen halt auch aufnehmen zu können, zusätzlich auch noch davon zu profitieren, dass ich eine bilinguale Ausbildung hatte. Ich hatte also einige Unterrichtsfächer dann direkt schon in Französisch. Eine französische Partnerschule hatten wir damals auch. Ich hatte einen Schulaustausch in Frankreich gemacht und habe mir gesagt, na ja, also jetzt oder nie. Ne? Dich hält gerade nicht so viel beruflich in Deutschland. Ich musste mich auch so ein bisschen finden. Und das habe ich dann auch in Paris, glaube ich, gemacht. Über Umwege, aber immerhin.
Kati, deine Welt sind die Bücher. Das haben wir schon so ein bisschen durchklingen lassen auf das Lesen, aber auch Kulturmanagement. Was war denn zuerst da? Wahrscheinlich die Buchrichtung, ne?
Ja, die Bücher. Meine Mutter hat mir erzählt, mein erstes Wort sei Buh gewesen. Also Buch. Und ich habe tatsächlich viel gelesen. Ich war dann, ich bin im Gegensatz zu Eli, bin ich ein Dorfkind. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen.
Hier in Sachsen?
In Sachsen, zwischen Dresden und Bautzen. Mhm. Und ich musste immer mit dem Bus zur Schule fahren. Und als ich dann alleine Bus in die nächstgrößere Stadt fahren konnte, war die Bibliothek Mainz. Mhm. Also ich habe ganz viel gelesen und deswegen war der Berufswunsch naheliegend, dass ich Buchhändlerin werden möchte. Und das habe ich dann auch geschafft. Also ich habe
darf ich mal ganz indiskret sein? Tut mir leid, aber genau, ich schaue die ganze Zeit hin. Perfekt.
ich bin dann ziemlich früh ausgezogen zu Hause, mit 16 schon, und habe in Delitzsch.
Ach, das ist meine Heimat. Also meine Geburtsstadt.
Ja, da habe ich aufgewachsen. Meine Ausbildung gemacht. Meine Lehre gemacht bei der Buchhandlung Engler.
Ja, große, der macht auch sehr viel, ist auch sehr engagiert. Ja, ja. Die gibt's noch und die machen auch große.
Der macht auch Lesungen und so.
Ja, Lesungen und Events auch. Mhm.
Da habe ich meine Ausbildung gemacht.
Genau. Und aber heute unterstützt du andere, die Bücher schreiben und in der Richtung.
Ja? Aktuell betreue ich gerade zwei Autorinnen, die so keine Verlage haben, aber über Self-Publishing ihre Bücher verlegen und da mache ich quasi den Satz und das Design und Layout und was alles so drumherum so organisiert werden muss, Marketing, technisch und ja.
Jetzt hast du gerade selber gesagt, dass du auch in Frankreich warst. Was hat dich dorthin verschlagen?
Ich habe mehrere Ausbildungen, wie wir am Anfang schon erwähnt hatten. Also nach der Buchhändlerausbildung habe ich noch eine Ausbildung zur internationalen Touristikassistentin gemacht. Und in dem Zuge hatten wir auch eine Sprachreise in die Bretagne. Und ich hatte mich dann entschlossen, nach der Ausbildung dort in der Touristeninformation noch ein Praktikum hinterher zu schieben. Das habe ich leider nicht so lange ausgehalten, weil mein Vater dann gestorben war und dann bin ich wieder zurückgekommen.
Kulturmanagement ist noch ein Standbein,
genau.
Und Gesundheitsberaterin. Ja. Also das bist du auch noch.
Ja, ja, ich habe wahnsinnig viele Interessen, kann mich da schwer festlegen. Das kann man als Schwäche sehen, kann man aber auch als positiv betrachten. Ich will alles wissen, interessiere mich für alles. Und Gesundheitsberatung, das ist jetzt schon 8 Jahre her, da habe ich eine Ausbildung gemacht bei der Gesellschaft für Gesundheitsberatung, tatsächlich unabhängig, also nicht von irgendwelchen staatlichen Fördermitteln abhängig oder so, sondern die haben ihre eigenen Einstellungen dazu, was Gesundheit bedeutet und wie man sich gesund ernährt. Und da ging es damals schon, also vor 10 Jahren habe ich angefangen, mich damit zu befassen. Da ging es damals schon darum, dass Impfen schädlich ist und so eine Dinge. Oder was heißt schädlich? Dass es eben vielleicht nicht unbedingt nötig ist oder dass es da eben auch Nachteile geben kann.
Oder dass es so Alternativen gibt, ne?
Dass es auch Alternativen gibt, genau. Also deswegen war für mich dieser Schritt bei Corona jetzt, ne, zu sagen, oh, ich bin jetzt plötzlich im Widerstand oder ich bin jetzt plötzlich auf der anderen Seite, der war für mich gar nicht so weit, der Schritt, weil ich schon jahrelang viele Dinge anders gemacht habe als andere.
Ich glaube, kurz vor Corona war ja dieser Riesenhype, wo es um die Masernimpfung ging. Ne?
Genau.
Da ging es ja los mit diesen großen Demos und schwupps hatte man Corona und konnte man die Leute zu Hause einsperren und so und hat damit quasi diese Aufstände verhindert. Also ich sehe da schon einen Zusammenhang. Ne? Also,
Da gab es ja auch eine Deadline, glaube ich, ne, die immer wieder nach hinten geschoben worden ist, hat Katja mir erzählt. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sage ich nur. Ne?
Genau. Ja, wir können ja nochmal zu den Demos von heute kommen. Also jetzt im Moment sieht man ja jeden Tag, gehen die Menschen auf die Straße, es werden immer mehr. Und ich finde, es ist auch sehr friedlich, was ich dort für Bilder sehe. Ne? Mit ihren Kerzen gehen die Leute spazieren. Wie beobachtet ihr das und wo seid ihr unterwegs?
Also ich bin in ganz Deutschland unterwegs. Das ist mir ein Anliegen, mich nicht nur auf meine Region zu konzentrieren oder festzusetzen, weil ich bringe schon eine Technik mit, die es erlaubt, diese Sachen auf eine gewisse Art und Weise, wie es sich gehört, meiner Meinung nach, in Szene zu setzen. Ja, deshalb, selbst wenn ich da Stunden an Anfahrt in Kauf nehmen muss, sehr zum Leidwesen von Kati, versuche ich schon zumindest jeden Montag, wir werden auch heute, das zeichnen wir an einem Montag auf, werden wir nach draußen gehen und diesen Menschen ein Gesicht geben. Das ist mein Anspruch, zu sagen, das ist nicht einfach nur irgendeine graue Verfügungsmasse. Insbesondere sind die auch nicht alle braun oder radikal oder in irgendeiner Form extremistisch, sondern es passiert ja zunehmend jetzt abends, gehe ich halt da draußen mit meiner Technik, die es dann halt ermöglicht, ne, auch mal bisschen was noch zu zeigen. Und diesen Leuten halt, ja, so ein bisschen halt, vielleicht klingt das übertrieben, aber ein Denkmal zu setzen. Weil sie waren es, die erst, die mitgedacht haben, sie werden es gewesen sein, die, wenn wir Erfolg hoffentlich hatten, ja, das angestoßen haben. Und deshalb war ich schon überall am Start. Also, wie gesagt, mit Katja zusammen waren wir in Hannover. Ich war ansonsten in Hamburg.
Jetzt zuletzt warst du in Hamburg.
Genau, in Hamburg. Ich war aber auch Cottbus. Ich war in Berlin. Ist wie mein zweites Büro inzwischen. Dresden.
München, Nürnberg.
Also wirklich alles, was geht, bin ich am Start. Frankfurt und Wien sogar. Wir waren im Ausland zusammen.
Nee.
Nee, ohne dich. Entschuldige. Aber es war neulich auch
geplant. Sonst wäre ich auch in Quarantäne gewesen letztes
genau,
Jahr.
Genau, richtig. Wir hatten es neulich sogar genau, uns überlegt, wieder dahin zu fahren. Es wird nächstes Jahr wieder werden. Im Januar wird es mich dahin wieder verschlagen. Ja, immer mit dem Anspruch zu sagen, eigenes Bild verschaffen, ja, und vor allen Dingen halt diesen Menschen dieses Denkmal zu setzen, was derer würdig ist.
Es sind ja wirklich Massen unterwegs, also es sind ja Tausende, nicht zu sagen sogar Zehntausende in manchen Städten. Das können ja nicht nur die sogenannte Minderheit, die Ungeimpften sein.
Die 0,2%.
Ja. Wer ist denn auf der Straße? Weil wenn man sich manchmal am Facebook anhört, was für Kommentare da, wie gemein und hinterhältig manche Kommentare auch sind von der, ich will nicht sagen Gegenseite, aber von denen, die es nicht verstehen, was die Leute auf die Straße treibt, dann würde ich es doch von jemandem hören wollen, der unter den Menschen ist.
Die Menschen sind alle vielfältig, sie sind alle unterschiedlich. Es gibt nicht einen Grund, weshalb man die alle über denselben Kamm scheren kann. Das glaube ich, das wäre zu einfach gedacht, weil da sind ja teilweise inzwischen wirklich Geimpfte und Ungeimpfte, die mitlaufen. Also kann es ja nicht nur das Impfthema sein, was die alle eint. Ja? Weil da haben die sich ja teilweise schon positioniert. Das Verrückteste ist, dass ich sogar einen mitbekommen habe, der gesagt hat, er wird sich auch weiter impfen lassen, weil das ist halt einfach sein Anspruch an seine persönliche gesundheitliche Sicherheit. Ja? Aber der sieht halt andere Dinge, die im Land schieflaufen und das treibt den dann halt auf die Straße, wo er halt sagt, ja, das ist ja schön und gut mit der Impfung, aber darüber hinaus, meinetwegen jetzt Abstände oder Gott weiß was, Maskenpflicht und sonst was, ja, oder einfach nur im Zusammenhang mit diesen ganzen Maßnahmen, wie viel Geld gedruckt worden ist, ja, und wie das veruntreut wird, wie das versickert in irgendwelchen Apps, die bei uns in Deutschland 20 Millionen kosten, in der Schweiz nur ein Zehntel davon, damit sind die halt unzufrieden. Oder aber, dass wir im Zuge dieser Wahl, die wir gerade hatten, irgendwelche Marionetten da als Außenminister jetzt umherschicken oder als Finanzminister und diese grüne Agenda immer weiter da reinsickert zum Beispiel. Oder dass wir halt gleichzeitig sagen, wie kann es sein, dass ein Mann, dem so viel schlechte Sachen anhängen wie Herrn Scholz, ja, zum Kanzler wählt. Ich sag nur Cum-Ex, ich sag nur, was er sich als Bürgermeister in Hamburg geleistet hat, Wirecard und die Liste ist endlos. Ja. Und dieser ist jetzt quasi das Oberhaupt dieser neuen Nation. Ja. Bei ihm ist das so transparent offen, dass man sich da fragt, und einige tun das auf den Straßen, wie weit wollt ihr das eigentlich noch treiben? Ja, also wir wissen ja wenigstens über Scholz und alle anderen, wie viel Dreck ihr am Stecken habt und ihr kommt trotzdem da hoch. Wie war das demokratisch, diese Wahl? Und vor allen Dingen, in welche Richtung geht das denn jetzt weiter? Früher hatten sie ja noch, in Anführungszeichen, den Anstand zu sagen, eine Frau Merkel, die 16 Jahre lang jetzt dieses Land runtergewirtschaftet hat, die hatte wenigstens eine blütenreine Weste. Politisch gesehen konnte man jetzt nicht dahergehen und sagen, auf 10 Meilen gegen den Wind, ja, darfst du die Frau aus den und den Gründen nicht wählen. Ne? Jetzt ist es offensichtlich und wir wählen die inkompetentesten Menschen, die wir je zur Verfügung hatten, setzen uns darüber hinweg, über den demokratischen Willen. Meiner Meinung nach ist da vieles nicht demokratisch gelaufen. Und das eint die Leute. Das heißt, also was heißt das eint die Leute? Das ist unter anderem etwas, in dem die Leute halt sagen, auch deshalb gehe ich raus auf die Straße. Und natürlich dann aber auch der Großteil der Menschen, die halt einfach sagen, sie haben im Zuge dieser ganzen Corona-Zeit mit den ganzen Einschränkungen, mit den angeblichen Anti-Corona-Maßnahmen, die ja nur dazu führen, dass wir von dritter in vierte, in fünfte, in sechste Welle springen, ja, haben die einfach die Schnauze voll und gehen halt gegen den unmittelbaren Zwang, ja, der ja immer greifbarer wird, auf die Straße. Also insofern, das ist eine Dualität, wirklich eine Dynamik, die wird immer breiter gefächert. Ist für mich auch jedes Mal aufs Neue spannend zu sehen, dass die Cottbusser anders ticken als, was weiß ich, die Fulda oder sowas. Ja. Aber es treibt die Leute auf die Straße und wir haben jetzt das Potenzial, wenn wir dranbleiben, ja, wirklich halt hoffentlich die Masse zu erreichen.
Jetzt sieht man im Fernsehen zum Teil andere Bilder, ne? Also gewalttätig und es brennt und weiß ich was alles. Und es gibt bestimmt Menschen, die vielleicht auch auf eine Demo gehen würden, aber vielleicht Angst haben, dass sie in irgendeinen Konflikt kommen oder dass sie nicht heil nach Hause kommen. Wie können wir denen die Angst nehmen?
Das würde ich gerne Kati beantworten lassen, weil Kati ist eine zarte Persönlichkeit, ist auf diese Demos gegangen und sie ist unbeschadet zurückgekommen. Also, wie hast du es geschafft?
Ja, also komischerweise werde ich immer ignoriert. Da haben wir so einen Running Gag, ne? Dass sie mich immer in Ruhe lassen, wenn sie ihn festnehmen. Ich stehe daneben, ich habe gleich das Gleiche falsch gemacht, aber ich werde...
Von der Polizei wird sie dann unbehelligt gelassen, genau.
Also ich muss aber sagen, dass ich das durchaus verstehen kann, wenn da jemand Angst hat. Gerade ja, wenn man da wirklich so eine Wand sieht. Ich kann mich noch an Pfingsten erinnern dieses Jahr. Da waren wir auch zusammen und da waren überall Polizisten. Und ich habe das in dem Moment auch nicht ausgehalten. Ich musste dann wieder in unsere Unterkunft, weil ich war... Ich musste heulen, weil ich die ganze Zeit, wo ist er, wo kann ich jetzt hin, jetzt kommen die alle und riegeln hier alles ab und so. Ne? Also ich kann das schon verstehen, wenn da Leute Angst haben. Deswegen bin ich persönlich, mir ist es auch lieber dahin zu gehen, wo ich das kenne. Also hier nach Dresden, wo ich auch die Leute kenne, die da mitlaufen, die das organisieren und so weiter. Da fühle ich mich sicherer.
Also wenn ich so ein Jahr zurückgehe, dann habe ich das Gefühl, da gab es auch Unterschiede in der Gewaltbereitschaft der Polizei bei den Demos. Also Berlin und Leipzig zum Beispiel, während man in Sachsen die Leute, glaube ich, noch recht friedlich hat demonstrieren lassen, war in Berlin mit Wasserwerfern und so die Hölle los. Wie beobachtest du das?
Ja, also Berlin war schon vorher verschrien. Ich weiß das erst, seit ich mich mit der Thematik beschäftige. Aber wie gesagt, andere Leute, die sehr viel länger Ungerechtigkeiten in Deutschland speziell beobachten, die wussten, dass die Berliner Einheiten den Ruf haben, den schlechten Ruf, die Schlägertruppe der Regierung zu sein. Und wenn man die sieht auf Demonstrationen, die werden ja auch ausgeliehen in unterschiedliche Bundesländer, dann muss man natürlich so ein bisschen sich in Obacht nehmen. Aber dann wiederum sage ich mal wieder, Widerstand muss unbequem sein, nur dann weiß man, dass er das Potenzial hat zu funktionieren. Wenn wir alle da rausgehen und Kumbaya singen, und dann ist immer schön angemeldet und friedlich verläuft und dann auch noch der Versammlungsleiter von der Polizei gesagt kriegt, ja wunderbar, das haben Sie toll gemacht, Herr XYZ, ja, dann weiß man, war das jetzt wirklich Protest oder war das halt doch mehr eine angemeldete Demo? Ja? Da müsste sich jeder Einzelne dann selber entscheiden, wie weit er oder sie bereit ist zu gehen. Ja? Aber die Gewaltbereitschaft hat zugenommen, weil zunehmend auch das muss man relativieren, das ist so ein pauschaler Satz, ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Aber die Leute müssen verstehen, dass die Gegenseite, und damit meine ich jetzt Regierung und alle, die dieses Narrativ spinnen oder im Hintergrund finanzieren, die stehen mit dem Rücken irgendwo doch an der Wand, weil seit über 15 Monaten hat sich nichts bewahrheitet von der ganzen Gefährlichkeit, die uns die ganze Zeit hier suggerieren. Und die wissen, fangen wir an zu zweifeln an einer Stelle, dann bricht das gesamte Kartenhaus von deren Macht zusammen, weil wo haben sie uns dann noch belogen? Ja, und wie machtlos sind sie dann tatsächlich in unserem Leben wirklich namhafte, signifikante Veränderungen herbeizuführen, wenn wir eigentlich merken, auch ohne euren ganzen Kram, ohne eure Ablenkung, die ganzen Veranstaltungen, die wir nicht mehr besuchen können, ja, und obwohl wir ausgeschlossen sind, haben wir dennoch diese Macht zu sagen, wir treiben euch den kalten Schweiß auf die Stirn, anstatt umgekehrt. Und wenn das erstmal die Leute begreifen, dann werden sie auch begreifen, das eigentliche, ich will das jetzt nicht so blöd plakativ ausdrücken, aber das eigentliche Gewaltpotenzial, oder Potenzial, nicht, dass wir es ausüben, das liegt bei uns. Wir haben die Gewalt, wir sind der Souverän, wir sind das Volk. Ja? Und insofern natürlich gibt es Randgeschehen, wo die mit dem Rücken zur Wand sagen, wir schicken jetzt unsere härtesten Jungs, euch mal gelinde gesagt auseinanderzunehmen. Aber das ist ein Nebeneffekt vom Fakt, dass wir zunehmend halt dominieren. Auf der meinungsmachenden Ebene, die halt nicht mehr ganz plakativ nur noch im Fernsehen oder in der Zeitung stattfindet, sondern unter den Leuten. Weil es liest ja keiner mehr Sächsische Zeitung. Es guckt ja keiner mehr, seit du weg bist, MDR. Ja? Sondern stattdessen, was machen sie jetzt alle? Untereinander.
Die gucken jetzt hier.
Uviso, hoffe ich.
Ja, genau.
Genau, oder vielleicht auch mal bei mir. Ja? Das ist ja auch ganz spannend, Interview und Content. Also insofern, und man redet ja jetzt inzwischen über die Nachrichten, weil man hinterfragt das ja. Früher war es ja okay, Kathi hatte das vor ein paar Monaten, hat gesagt, ich fühle mich mal wieder ganz normal fühlen. Jetzt lese ich mir die Sonntagsausgabe der Sächsischen Zeitung durch und dann reden wir nicht drüber. Aber selbst da, über die Sächsische Zeitung mussten wir reden, weil wir hinterfragen halt. Und ich glaube, viele Leute machen das auch. Aber die meisten Leute, die dieses Zeug nur konsumieren, die tun das ja nur, das gehört sich halt so, aus den Gründen. Die hinterfragen ja nicht, warum da hinter jedem zweiten Artikel dpa steht oder Reuters oder was das überhaupt bedeutet, was das für Agenturen sind und dass die eventuell ein Narrativ haben, dass die versuchen zu spinnen. Und langsam aber sicher habe ich den Faden verloren und weiß gar nicht mehr, was du mich gefragt hast.
Wir haben mit den Demos, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich gehe nochmal zu dem Anfang. Also die Leute sind jetzt auf der Straße, es werden gefühlt auch immer mehr.
Ja, in viel mehr Städten auch.
Die Frage ist, macht dieser Weg wirklich Sinn? Weil man sieht ja, die Politik macht die Ohren zu, die machen einfach ihren Stiefel weiter, sie ignorieren uns, sie machen uns schlecht, sie machen die sogenannten Querdenker lächerlich, also als Rechte, als Hooligans, was weiß ich, was ihnen angedichtet wird. Die Spaltung hat ja funktioniert im Vorfeld schon. Und dann ist ja die Frage, macht das Sinn, diesen Weg so weiterzugehen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es macht mehr Sinn. Weil was wir vorher gemacht haben, das ist ja vollkommen an den Menschen vorbeigegangen. Inzwischen haben wir doch eine Situation herbeigeführt, wo wir sagen, Geimpfte und Ungeimpfte können zusammen laufen. Mhm. Ja, Regierungskritiker jeglicher Couleur, ja, können sich eben auf diesen Straßen wiederfinden. Schon allein, dass wir diese Auswahl haben, heute sagen zu können, wo fahren wir hin? In welche der über 100 Städte in Sachsen?
Naja, und in Dresden, in jedem Stadtteil.
Und in jedem Stadtteil.
Das und das bei dem Wetter, ne?
Also und das bei dem Wetter und über die Weihnachtszeit, ja, wo alle zwischen den Jahren eigentlich die Weihnachtsgans noch verdauen. Und das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Deine vorherige Frage war übrigens zum Thema Gewaltmonopol. Ich glaube, das habe ich ein Stück weit. Ne?
Können wir ja nochmal den Schlenker hinkriegen.
Genau. Aber nichtsdestotrotz,
die Leute haben da. Wenn die Demonstranten keine friedlich bleiben, ja, dann kann ja auch von der anderen Seite keine Gewalt fruchten. Also ich erinnere mich immer an Lettland. Ich habe im Sommer eine lettische Schamanin kennengelernt. Die hat erzählt, wie in Lettland, in den baltischen Staaten, Revolution gemacht wurde. Die Menschen haben sich getroffen und haben Volkslieder gesungen, die verboten waren. Und es wurden immer mehr, bis es dann irgendwann mal so viel waren, dass die eine Kette gebildet haben von 600 Kilometern durch die verschiedenen Länder und haben gesungen, haben sich dann zu einem riesen Block formiert, also Millionen Menschen, die mit Blumen geschmückt, immer gibt's Videos im Internet, ganz, also das geht wirklich ans Herz, und haben gesungen, und auf der anderen Seite kamen die Panzer angerollt und dann stand die Presse da, ne, und die hat natürlich darauf gewartet, was passiert denn jetzt, und die Menschen haben gestrahlt, also im Herzen, ne? Also diese Liebe, die ausgesendet haben, haben die Panzer zum Stehen gebracht. Ja. Und das feiern, das ist jetzt schon einige Jahre her, aber die Schamanin hat mir halt gesagt, die Letten sind jetzt wieder am gleichen Punkt. Ne? Die lassen sich auch nichts gefallen und gehen auf die Straße und machen es aber auf die friedliche Art und Weise. Und das gefällt mir jetzt, dass die Menschen friedlich auf die Straße gehen und spazieren und vielleicht weniger reden, sondern einfach Gesicht zeigen und sich gegenseitig zeigen und sehen. Das macht ja doch dann Hoffnung.
Ich glaube, es macht auch deswegen Sinn, weil jetzt ganz viele dazukommen, die letztes Jahr noch nicht dabei waren. Mhm. Und die brauchen dieses Gefühl auch. Ne? Wir, also ich sage jetzt mittlerweile, naja, soll ich jetzt noch zur 100. Demo gehen? Irgendwie hat es keinen Sinn mehr. Aber es sind ganz viele, die sind jetzt dazugekommen oder die kommen jetzt ganz neu dazu und die wollen auch das Gefühl haben, ich muss das doch jetzt mal zeigen. Mhm. Muss doch mal mein Gesicht zeigen, muss doch mal sagen, dass hier was nicht stimmt.
Es sind ja auch immer mehr Menschen, die merken, dass sie veralbert werden, ne? durch diese Impfprogramme, die wir jetzt haben. Denen vor einem Jahr noch versprochen wurde, mit zwei Impfungen bist du durch, da hast du deinen lebenslangen Schutz. Müssen jetzt, was habe ich vorhin im Radio gehört, in Australien jeden Monat einmal geboostert, damit du dann geschützt bist tatsächlich. Hatte ich jetzt gerade im Radio irgendwie gehört, weil ja der Schutz nicht wirklich ist. Ne?
Ja, die sprechen also auch in Deutschland von der vierten Impfung schon. Mhm.
Man muss sich mal vor Augen halten. Ursprünglich hieß es nach einer Impfung, die sei 97% wirksam. Und dann, das ist so wunderbar, deshalb liebe ich das Internet. Es gibt so eine Zusammenstellung, wo man die Headlines zusammengefasst hat, wie sukzessive, ja, diese Prozentzahl, ja, wie toll das schützt, der runtergegangen ist. Von 97 runter auf, ich glaube, die sind dann bei 23, hat das Video dann aufgehört. Und so sind wir ja jetzt auch in einer Situation angekommen, wo unser neuer Gesundheitsminister, früher Pharmalobbyist, also einen Pharmalobbyist jagt den nächsten. Ich spreche nicht über Spahn, ich spreche jetzt über Klabauterbach. Und sagt, ja, das, also auf Nachfrage eines Bildjournalisten, das ist ja wie ein Impfabo, sagt er, genau so, ja, wird es passieren. Und wir reden davon in einer Zeit, wo die deutsche Regierung versucht, die dritte Impfung durchzuprügeln, ja, auf Gedeih und Verderb, reden die im Fernsehen schon über die vierte, ja, die so viel besser angepasst sein soll auf die Sau, die sie jetzt durchs Dorf treiben, nämlich Omikron, auf die sie sich jetzt versuchen, medizinisch einzustellen, die aber frühestens ab ungefähr Anfang April verfügbar sein wird, wo wir ja schon wissen, dass die alle drei Monate die nächste Bonusvariante rausholen. Also insofern, man wird im April dann geimpft werden mit der vierten Impfung, die hilft gegen die achte Mutation, wenn die neunte schon wieder relevant geworden ist.
Einmal also ich denke, das ist alles eher so ein Ablenkungsmanöver. Die Frage ist nur, wovor, oder? Oder wovon?
Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit du mitgebracht hast.
Wir haben noch ein bisschen.
Ich habe mal so meine Gedanken, aber ich sag mal so, irgendeiner hat ja diesen Spruch geprägt, in der Politik passiert nichts, da gibt es keine Zufälle, so rum. Und während wir uns also immer wieder fragen, kann das Sinn machen? Nee, wir wissen schon lange, das hat keinen Sinn. Also insofern, so dumm sind die nicht, dass die auch nicht begriffen haben, dass diese Impfungen nicht vordergründig den Zweck erfüllen, den sie uns die ganze Zeit suggerieren. Also hast du recht, gibt es einen anderen hintergründigen Zweck und den scheinen die wiederum zu erfüllen. Und sei es nur, dass wir uns permanent im Kreis drehen und immer wieder mit dem Finger aufzeigen.
Wir sind beschäftigt. Wir reden ja die ganze Zeit bei jeder privaten Familienfeier oder im Freundeskreis. Du fragst nicht mehr, wie geht's dir, sondern bist du geimpft? Und dann hast du ein Thema, ne? Oder eben auch nicht.
Genau. Also wir sehen eine riesengroße, um das jetzt nur mal anzukratzen, ne? Vermögensumverteilung. Das passiert ja in jeder großen Krise. Das hat wiederum ein anderer Politiker geprägt, ne? Never let a great crisis go to waste. Chamberlain oder sowas, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, lass nie eine große Krise, ne, ungenutzt vorbeiziehen. Das ist immer eine Möglichkeit für die Reichen, sich noch weiter zu bereichern. Mhm. Aber es ist nicht mal das. Ja, es ist wirklich eine fundamentale Umstrukturierung der gesamten Gesellschaftsschicht weltweit. Weil wir reden ja von einer Pandemie, nicht von einer Epidemie. Ein paar wenige Länder können sich momentär dem entziehen, solange bis deren Leader nicht irgendwie hops genommen wird oder vielleicht an einem Herzinfarkt oder sonst was verstirbt. Und dafür wird jetzt der Nährboden gelegt. So eine fundamentale neue Ausrichtung der Welt, ja, so wie einige wenige sich das vorstellen, machst du mal nicht mal eben so nebenbei und nicht ohne massiven Widerstand. Jetzt reden wir darüber, dass hier natürlich etwas aufschwelt und es ist wahr, das ist massiv im Vergleich zu vor einem Jahr. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was es bräuchte, um deren Agenda zum Kippen zu bringen. Ja, also da müssen wir uns nochmal, was weiß ich, doppelt oder dreifach so stark anstrengen und doppelt oder dreifach so viele Leute ansprechen. Das ist klar. Aber im Hintergrund werden Fäden gezogen, unsichtbarer Natur. Die Frage ist, bleiben die unsichtbar, müssen die unsichtbar bleiben oder werden sie nicht sichtbar dadurch, dass wir hinschauen? Umgekehrter Heisenberg-Effekt.
Und ich habe letztens bei unserer Sendung Ruderboot, Rüdiger Lenz hat das, glaube ich, so schön gesagt, es gibt ja die, die ein Ziel haben und ihren Plan richtig verfolgen. Das kann man ja richtig im Nachhinein noch mit erkennen, was für Pläne die schon seit Jahren haben. Aber die Demonstranten oder wir haben nicht wirklich einen Plan. Und das ist unser Manko. Also es ist so, wir gehen auf die Straße, weil wir gegen das sind, was gerade momentan passiert. Aber was uns fehlt, ist ein Ziel und auch ein Plan. Wie wollen wir eigentlich leben? Und was wollen wir stattdessen? Und das für fehlt. Also wir dürfen nicht gegen etwas sein, sondern wir müssen für etwas sein. Mhm. Klar, für unsere Freiheit oder für Grundrechte, aber
Es gibt auch viele, die das haben, dieses Für, und die gehen nicht mehr auf Demos.
Sondern die treffen sich und meditieren und singen.
Zum Beispiel, die bauen sich ihr autarkes Gartenhaus aus für den Fall der Fälle. Solche Sachen. Machen auch, ja, Kinderbetreuung, Alternative und solche Sachen.
Diese Gruppe gibt es ja auch. Also da habe ich in meinem Bekanntenkreis viel. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Demogänger, obwohl heute kribbelt es mir in den Fingern. Mhm. Ich bin auch eher mit Menschen zusammen, die sich zusammensetzen, potenzieren ihre positive Energie und die nach draußen schicken und quasi dann damit die Menschen unterstützen, die auf die Straße gehen. Das ist auch ein Riesenteil von Leuten, die auch nicht einverstanden sind mit dem System und ihren Teil dazu beitragen.
Ich sage immer wieder, jeder auf seine Art und Weise, aber keiner kann es sich leisten, nichts zu tun.
Und wenn er bei sich selbst anfängt, ne? Die meisten Menschen müssen ja erstmal ihren eigenen inneren Frieden finden. Die sind ja dermaßen aus ihrer Mitte und wenn sie das geschafft haben, können sie die Begeisterung ja auf andere Menschen überspringen lassen und dann wird es auch immer mehr.
Ich sage immer zum Abschluss meiner Reden, wenn ich sie denn heutzutage noch halte, ja, macht es gut, aber macht.
Genau.
Das ist das Wichtige.
Und du machst ja ganz viel. Wir können jetzt auch wieder alles reden, was viele Menschen schon mal gehört haben oder selber auch wissen. Aber es gibt ja eben auch die Menschen, die was tun. Und das machst du. Du machst Streaming, du hast hier dieses Studio, du gehst auf Demos und du unterstützt auch einen französischen Film. Vielleicht erzählst du da mal darüber.
Ja, da müsste ich eigentlich auch abgeben an Kathi, aber ich fasse mal, sage ich mal, die Vision zusammen. Und Kathi ist dann die Frau fürs Praktische. So haben wir das dann auch ein bisschen geteilt. Es gibt wenig Filmemacher und noch weniger solche, die erfolgreich das geschafft haben, die sich mit dem Thema Corona kritisch auseinandergesetzt haben, die also wirklich halt ihr künstlerisches Schaffen, ja, in den Dienst der Aufklärung, ja, wahrheitsgemäßen Aufklärung rund um dieses Thema stellen konnten. Und das hat ein Franzose im westeuropäischen Raum geschafft, insofern, als dass er jetzt inzwischen sogar den zweiten Film, Kinofilm, also wirklich Dokumentarfilm, aber in Kinofilmqualität rausgebracht hat, erschaffen hat. Aus praktisch komplett eigener Tasche, mit aber Crowdfinanzierung von Menschen, die gesagt haben, sie möchten ein Stück weit zumindest dabei pflichten und mithelfen, das zu erschaffen. Das ist ein Herr, der heißt Pierre Barnarias aus Frankreich. und hat einen Film gemacht oder begonnen schon zu machen, da muss man sich mal vorstellen, den Weitblick, den der Mann hatte, im Sommer 2020. Der ist dann ins Internet gelegt und hat deshalb die Filmemacher unglaublich viel Geld gekostet, ja, weshalb die auf einem Berg von Schulden, die sie gemacht hatten, halt eben sitzen geblieben sind. Und ist aber einer größeren, also das ist untertrieben, ja, 20 Millionen Menschen im französischsprachigen Raum eben ein Begriff geworden, dieser Film, weil der geleakt ist, sollte ursprünglich nur als Vorabversion an diese sogenannten Backer, also Unterstützer, rausgehen und wie es immer so ist im Internet, irgendeiner stellt es halt kostenlos rein. Und dann verbreitete sich das wie ein Lauffeuer, weil das auch bis heute, bis zu Holdern zumindest, das ist für den zweiten Teil, der einzige Dokumentarspielfilm war, wenn man das so blöd sagen kann, Dokumentarfilm, aber halt auch in Kinoqualität und Kinolänge war, der halt wirklich sehr, sehr kritisch sich mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt hat. Also nicht einfach nur irgendwie ein verkappter Arte-Beitrag, wo man sich alle Hintertürchen offen lässt, ja, weil man trotzdem systemkritisch kritische Beiträge eben nicht senden kann, sondern jemand, der wirklich voll ins Schwarze getroffen hat, ganz, ganz viele Dinge angesprochen hat, wo gemerkt, die Dinge, die bis zum Februar 2021 bekannt waren, den Film auch permanent weiter aktualisiert hat. Das hat es uns so schwierig gemacht zu sagen, wir machen dann die Synchronisation dazu. Aber lange Rede, kurzer Sinn, mich hat dieser Film zusammen mit über 20 Millionen anderen Menschen auch erreicht und ich war geschockt wie alle anderen, wie ein Kinofilm zu dem Thema in der Länge, in der Qualität, frei verfügbar im Netz, aber auf dem Niveau unfassbar. Und dann habe ich den zusammen mit meiner Community so ein bisschen geguckt, in den ersten Streams, die ich da so gemacht habe. Alle waren begeistert, alle haben gesagt, Mensch, das muss doch, wie er ist ja französisch-zentristisch so ein bisschen. Weil man sieht darin zum Beispiel das Äquivalent von einem Wolfgang Wodak, das ist das Volk. Man sieht das Äquivalent von Klauterbach. Er ist eigentlich richtig, Karl Lauterbach. Ja, dann sieht man da den französischen Gesundheitsminister und man sieht, wie dasselbe Narrativ mit anderen Akteuren, anderen Puppen da irgendwie vorgeführt wurde, auch dem französischen Volk. Und über diesen Tellerrand schon mal geschaut zu haben, das ändert ja auch so seine Sichtweise. Das fanden alle sehr bereichernd, trotz des Fakts, dass man eben keine deutschen Player dort gesehen hat. Und meine Community hat zu einem Großteil das auch dann mit finanziell ein bisschen unterstützt. Ich sage Großteil im Sinne von großen Teil, ja, den wirklichen Großteil, mehrheitlich haben halt Kati und ich gestemmt finanziell und haben dann halt gesagt, wir synchronisieren den jetzt aber in die deutsche Sprache. Nicht einfach nur Untertitel, sondern man kann nicht 3 Stunden lang Untertitel lesen. Das macht keiner. Das stimmt, ja. Ja, wir brauchen da eine professionelle
Synchronisation. Weil über der Fülle an Informationen, die da drin ist.
Genau. Und dann habe ich gesagt, Kati, in Anführungszeichen, ich mache
das jetzt. Ich bin die Orga, ich muss das jetzt machen.
Genau, bitte organisier das. Ich habe von Toten und Blasen keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gemacht. Du auch nicht. Aber jetzt zauber mal. Und dann hat Kati übernommen.
Ja. Dann mussten wir erstmal uns überlegen, was braucht man denn alles? Sprecher, man braucht ein Studio, was macht man denn? Text aufteilen und so weiter und so fort. Ja, das war schon ganz schön happig, sage ich mal. Ganz schöner Aufwand. Jetzt würde ich einiges anders machen. Wir haben die Chance dazu, nochmal einiges anders zu machen.
Ja.
Weil wir jetzt eben diesen zweiten Teil sollen wir jetzt auch ins Deutsche bringen.
Wir gucken uns vielleicht mal den Trailer an von dem französischen Film.
Auf den Entbindungsstationen zwingt man die Frauen mit Maske zu gebären.
127 Tote, die wir nicht kennen. Bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause. 36 neue.
Setzen Sie eine Maske auf. Setzen Sie keine Maske auf. Ein Virus, der irgendwoher kommt. Man verwirrt dich.
1423 bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause.
Sobald Sie jemanden glauben lassen, er sei in Lebensgefahr, können Sie sich die Situation beliebig zunutze machen.
Die Masken dürfen nur heruntergezogen werden.
Die Demokratie ist in Frankreich gänzlich ausgehöhlt worden.
Ich habe viel mehr Angst vor meiner Regierung als vor dem Virus. 10-mal mehr.
Es ist kriminell, die Mediziner der Stadt so zu entwaffnen.
Was auf uns wartet, ist ein System der vollständigen Kontrolle, in dem die Freiheit zu einer weit entfernten Erinnerung wird.
Wir reden also nicht von Science Fiction. All das ist real?
Das ist keine Science Fiction, das ist ein Businessmodell.
Diese Regeln werden wieder so laut erklären.
Die Gesundheitsämter sagen gestern,
die Zahl der Corona-Infizierten ist stark an.
Das war Teil 1 dieses französischen Films. Es gibt Teil 2 demnächst, haben wir gerade auch schon gehört. Und wo kann man das sehen?
Es gibt ihn als Streaming-Angebot im Internet unter holdup-derfilm.de. Holdup, fragen die Leute immer, was bedeutet das? Das ist im Englischen übersetzt einige Sachen, aber insbesondere auch der Überfall, weil es sich um nichts anderes handelt als einen fundamentalen Überfall auf alles, was uns lieb und teuer ist in diesem Leben. Es soll ja alles auf den Kopf gestellt werden. Das hat der Filmemacher richtig erkannt und auch entsprechend so seinen Film benannt. Also unter holdup-derfilm.de gibt es dann für einen Unkostenbeitrag von, ich glaube, 3,90 € zum Leihen und 7,90 € zum Behalten die Möglichkeit, den Film sich anzuschauen. Und würde uns auch sehr freuen, wenn die Menschen, die von Nuviso kritischen Journalismus auch gewohnt sind und überhaupt mit diesen Themen sich gerne auseinandersetzen, dass die mal bei uns vorbeisurfen und damit auch die Produktion und auch den Franzosen im Hintergrund halt auch die Produktion des nächsten Films vor allen Dingen etwas leichter machen, weil da ist einiges in Arbeit, was auch bei uns dann anlaufen wird.
Ist ja schön, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt, ne? Und wenn es nur mit einer Kleinigkeit ist oder mit einem Klick oder wie auch immer. In dem Sinne, wie macht ihr das mit den Finanzen? Du machst ja sehr viel, du nimmst einen Großteil deiner Zeit dafür, Filme zu machen, Streamings zu machen und deine Seiten sind ja voll mit Filmen. Wie stemmst du das?
Ja, es ist manche Monate ein Zuschussgeschäft und manche Monate, wo es halt mal ein bisschen besser läuft. Es hängt sehr vieles von der Großzügigkeit der Leute ab, die dann halt sagen, sie möchten kritischen Journalismus unterstützen, freiwillig, ja, weil ich habe ja keine GEZ-Einzugszentrale oder sowas, die Leute ins Gefängnis stecken kann, wenn die nicht ihren Pflichtbeitrag überweisen. Insofern, manche Monate läuft es gut, insbesondere die, wo ich mich dann ganz nach draußen bewege und also Monate, wo ich im Ausland bin, in Wien zum Beispiel, das sind dann Ausnahmesituationen, da läuft es mal besser. Und dann zehrt man eigentlich in den Monaten, wo es nicht so gut läuft, davon und versucht dann parallel auch noch zu sagen, ohne sich zu verschulden, baut man dann so ein Studio auf oder was auch immer, ja, und versucht dann halt eben über die Runden zu kommen, weil das einfach das braucht und das ist vielleicht einer der Vorteile, den diese Tätigkeit mit sich bringt, ist, es gibt so wenig von uns. Ja, also wir sind ja, wir nennen uns alternative Medien, aber eigentlich sind wir ja fast alternativlos. Es gibt keine zweite Katrin Huss.
Ich finde, es gibt eine Menge gute Moderatoren schon und gute Journalisten, die vielleicht ursprünglich sogar aus dem Mainstream kommen, die in ihre eigenen Sender, wenn ich an die Peradovic denke oder auf 1 oder was es alles gibt. Also ich denke, es gibt schon viele von uns. Und das Schöne ist auch, dass die sich untereinander auch unterstützen. Wir haben ja auf dem Ruderboot auch schon den einen oder anderen gehabt, der mit seinem eigenen Kanal wieder viele Leute hereinschustert. Hatte bisher keine Zeit, aber ich meine, es ist schon wichtig, dass wir uns untereinander vielleicht irgendwie auch vernetzen. Und das passiert schon.
Aber weißt du, nichtsdestotrotz, in den alternativen Medien, und da will ich dir keinen Zucker in den Allerwertesten schieben, aber da bist du alternativlos. Auf deine Art und Weise bist du nämlich Katrin Huss.
Aber ist ja jeder, du machst ja auch.
Also aber das ist im Mainstream ja nicht so, weil im Mainstream sind die Moderatoren ja austauschbar. Da gibt es für jeden, jetzt fällt mir kein Mainstream-Moderator ein, Markus Lanz, ja, gibt es ja 12 andere, die parallel auf irgendwelchen anderen Sendern genau dasselbe austauschbare Gesicht mit genau derselben austauschbaren Meinung, mit genau demselben austauschbaren Hergang sind oder Herangehensweise. Und das ist in den alternativen Medien nicht so, weil wir sind so wenig, wir werden mehr, da hast du recht, aber wir sind dennoch überschaubar, was das angeht. Ja. Mhm. Und das ist aber auch von Vorteil, weil die Leute werden nicht erschlagen von irgendeiner Programmvielfalt, von der man sagt, ja, so brauchen das die Werbekunden. Ja, sondern nein, man sucht sich zielgerichtet den aus, der einem da für den Moment am besten entspricht, dem hört man zu, man hat auch Zeit, sich auf den einzulassen, weil wir in der Regel nicht von irgendwelchen Werbeblöcken da irgendwie gebunden sind an irgendein bestimmtes Format und das macht uns ja auch zu so einer potenten Informationsquelle, oder wir sagen, hey Mensch, das ist ja wirklich eine signifikante Alternative zu dem Bombardement an Informationen da draußen, die aber alle gleichförmig sind. Und das ist unser Vorteil, darin sehe ich wirklich eine Kraft. Das heißt aber auch, es lastet auf uns eine gewisse Verantwortung, weil wenn du ausfällst oder ich ausfalle, fehlt entsprechend diese Stimme im Widerstand. Und da freue ich mich, dass die Leute sagen, manche Monate mehr, andere Monate weniger, dass denn meine Stimme etwas wert ist. Und ich versuche dann aber auch wirklich produktiv, die in etwas hier einfließen zu lassen, wo die Leute auch den Wert dahinter erkennen.
Ich möchte nochmal mit Kathi ein bisschen schwatzen. Sagt man ja auch so, über das Thema Gesundheit, wenn du schon eine Gesundheitsberaterin bist.
Was schaust du dort?
Den haben wir überhaupt noch gar nicht vorgestellt. Hier, Dagobert, der sich immer mal durchs Bild schleicht. Jetzt sitzt er hier, den habe ich mitgebracht, weil wenn ich schon außer Haus bin und so nett ins Zuhause darf, dann
guckt er ganz unschuldig.
Darf er mit, wenn er sich benimmt. Aber wenn er jetzt den Teppich hier auseinander pflückt, dann, gibt es ein Problem. Machen. Aber ich habe eine Hundehalterhaftpflicht. Ich wollte.
Ich hätte den Teppich auch nicht.
Das kann man aber ausnutzen. Aber gut, es wird ein anderes Thema, falls ihr einen älteren Teppich hättet. Ja. Habe ich aber noch nie. So, ich wollte zum Thema Gesundheit kommen, noch zu dir und vielleicht das eher allgemeiner fassen. Wir erleben ja jetzt viele Menschen, die entweder durch Corona sehr schlimm erwischt, oder eben durch die Impfung das nicht einfach so wegstecken. Das heißt für mich aber auch, dass in unserem Gesundheitswesen oder in unserem Gesundheitssystem schon vorher einiges im Argen lag, beziehungsweise an der Art und Weise, wie sich Menschen selber gesund halten.
Ja, Ja, das Problem ist, dass es eigentlich immer nur um die Symptome geht, die an denen rumgedoktert wird und weniger um die Ursachen. Wir haben vorhin privat schon gesprochen, also Ernährung ist ein großes Thema von mir seit meiner Ausbildung und zwar im Vollwertkost, also tatsächlich, dass wir uns vollwertig ernähren im Sinne von genau die Vitalstoffe und die Nährstoffe zu uns zu nehmen, die der Körper auch tatsächlich braucht, um sich immer wieder zu erneuern und um gesund zu bleiben. Und alles, was man auch so in der Schule lernt, ich sehe das jetzt, also man kann das beobachten, dass das, was an Werbung so rausgeht und so, das ist immer nur so, iss mal einen Apfel am Tag und dann wird's schon und dann bewegst du dich ein bisschen und das ist eigentlich gesund, aber du kannst schon noch weiter zu McDonald's gehen, das ist kein Problem. Und das ist aber ein Problem. Also wenn das eine Ausnahme ist, okay. Und wenn wir jetzt Weihnachten haben, da habe ich tatsächlich auch selber nie so drauf geachtet, dann war es mir egal, weil ich keine Diskussion haben wollte, nie noch dieses Jahr, wo es ja schon genug andere Diskussionen gibt. Aber im Grunde achte ich darauf, dass ich mein Mehl, wenn ich backe, selber mahle und jeden Morgen gibt es frisch geflockte Haferflocken und so. Und es gibt so ein geflügeltes Wort mittlerweile bei uns in der Familie, Frischkost voraus.
Ich habe es schon intus.
Das ist wie Rüdiger Dahlke, immer mit seinem Peace Food, oder?
Genau, aber das ist halt tatsächlich wichtig, weil man den Zusammenhang heutzutage leider nicht erkennt, weil es eben nicht so direkt ist. Also manche merken schon, ja, ich esse jetzt Schokolade und danach bin ich vielleicht ein bisschen träge. Aber im Grunde ist es viel krasser, weil man sich jahrzehntelang falsch ernährt und schon die Babys kriegen ihr Pulver da zusammengerührt und in die Flasche und so. Und wenn man sich daran gewöhnt, dann kriegt man den Zusammenhang gar nicht mehr mit, warum geht es mir jetzt schlecht. Na, das ist das Alter, das ist normal im Alter. Aber das liegt eigentlich nur daran, dass man ziemlich viel falsch machen kann, weil man nicht aufgeklärt worden ist. Also vollwertige Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, viel mehr in den Wald gehen, das ist ja dein Thema auch. Mhm.
Ja, Natur und
Entspannung.
Ja. Ist der Spruch, irgendwas verpufft?
Vieles verpufft an der frischen Luft.
Richtig, ja. Genau.
Ist so mein Motto, wenn es mal dicke Luft gibt, dann einfach raus und mal auch mal einen Baum umarmen oder irgendwie. Jetzt im Winter kann man die Vögel beobachten, wenn man sie vorher gefüttert hat.
Aber eben tatsächlich auch die Ernährung. Weil viele sagen, dann wäre ich dick. Nee, das geht nicht nur ums Dickwerden, es geht auch darum, gesund zu bleiben.
Vielleicht hast du 2-3 Tipps noch für unsere Zuschauer, was man vielleicht als erstes umsetzen könnte, was nicht so aufwendig ist.
Also auf jeden Fall mehr Frischkost. Also das bedeutet Rohkost, also Obst und Gemüse roh essen. Jeden Tag mehrere, also quasi zu jeder Mahlzeit im Grunde. Und auf Fabrikzucker verzichten.
Was wäre die Alternative?
Die Alternative, die echte Alternative wäre, weniger süß zu essen. Aber da wir ja so daran gewöhnt sind, oder viele, Eli zum Beispiel ist jemand, der das gar nicht so süß mag. Und wenn man es einmal sich davon, also entwöhnt hat, dann erträgt man es auch weniger süß. Aber viele sind ja so, weil es ja überall in jeder Wurst und überall ist Zucker drin, Ketchup, keine Ahnung, überall ist Zucker drin, was man sich ja gar nicht so deutlich macht. Muss man nochmal auf die Inhaltsstoffe gucken. Überall ist Zucker drin, auch wenn es nicht immer so bezeichnet wird. Auch Glukosesirup oder was, also das sind ja alles Zuckerarten. Und wenn man das mal wirklich 2 Wochen konsequent macht, darauf verzichtet, dann will man schon weniger süß. Und wenn man dann was Süßes isst, dann kann man das, also die Alternative zum Fabrikzucker wäre in der Vollwertküche der Honig, weil der einfach tatsächlich noch Nährstoffe mitbringt und nicht nur leere Kalorien sind. Oder halt Früchte oder Trockenfrüchte. Also das, was tatsächlich so in der Natur vorkommt. Was nicht irgendwie verkocht wurde, um dann einen Sirup draus zu machen.
So mein Tipp, um Süßigkeiten zu vermeiden, ist was Bitteres essen. Also es gibt ja diese Bitterstoffe und da gibt es ein tolles Produkt, das nenne ich jetzt mal hier nicht. Das hat 49 Bitterstoffe in einem und wenn man das früh ins Wasser rührt und das über eine längere Zeit zu sich nimmt, hat man dann irgendwie gar nicht mehr so einen Appetit, so einen Heißhunger. Weil wenn ich mal Schokolade esse, dann ist es gleich ein ganzer Kasten oder eine ganze Tafel. Und das, ich habe schon auch zugenommen, ne, wenn ich dann mal zuschlage. Aber ich weiß zumindest, wie ich tricksen kann, um das Gefühl nicht mehr so stark zu haben. Aber jetzt ist Weihnachten gewesen.
Ja, dann
man darf sich auch mal was gönnen eine Weile. Ja. Ne? Und dann muss man halt mal wieder gucken, dass man gesund lebt. Ja, ich würde zum Schluss mit euch eine kleine Schnellfragerunde machen. Dass wieder jeder kurze Frage, vielleicht auch kurze Antwort. Mal gucken, ob das geht.
Ja.
Also, Elia, was würdest du zuerst umsetzen, wenn du einen Tag lang Bundeskanzler wärst?
Ich würde den Bundesrat und den Bundestag auflösen. Ja, das würde schon mal, glaube ich, Schockwellen. Das ist verrückt, ne? Weil da wird man gleich als Despot hingestellt. Aber wir brauchen wirklich eine Volksvertretung. Und da gibt es einige alternative Modelle. Da kann man schauen, zum Beispiel, einige nennen das Rat der Weisen. Da gibt es die Austrian Economics, die haben sich da auch Gedanken darüber gemacht. Keine dieser Modelle sieht in irgendeiner Form so eine Konzentration der Macht bei so einer geringen Anzahl von Menschen vor, sondern stattdessen auf lokaler Ebene, regionaler Leute, die halt vor Ort irgendwo leben, sollen auch dort etwas entscheiden. Wenn ich Bundeskanzler, würde ich versuchen, wirklich das große Ganze anzugehen. Das ist ein systemisches Problem. Aber wenn ich diese illusorische Möglichkeit mal hätte, würde ich versuchen, da anzugreifen.
Okay. Was würdest du tun, wenn du für einen Tag lang, Moment, nee, die Frage war anders. Du wärst für einen Tag lang Beraterin von unserem Gesundheitsminister Lauterbach. Welchen Rat würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Ja. Da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Ja, ja, also ich glaube, ich würde dafür sorgen, dass er tatsächlich sich mal eine Zeit lang richtig gesund ernährt, um dann einen Unterschied festzustellen. Ja.
Also so wie du deine Patienten oder Kunden oder Probanden auch im Prinzip beraten würdest, ne? Einfach mal sagen, 14 Tage machen Sie es einfach mal.
Genau.
Und schauen Sie, lassen Sie mal die Milch weg oder was auch immer. Genau. Sehen Sie den Unterschied.
Wobei Lauterbach sich ja laut eigener Ansage, ne, oder Auskunft angeblich sehr gesund ernährt. Er ist ja Vegetarier oder Veganer oder sonst was oder Pesketarier oder wie auch immer das heißt.
Okay.
Aber er sieht ja nicht gesund aus. Es gibt ja einige Leute, die nennen ihn ja die Zahnfee und so weiter. Also
man weiß, das sind vielleicht psychische Sachen, ne? Weil,
naja, wenn ich meine Seele an den Teufel verkauft hätte, dann
ja, gut, der zweite Tipp wäre wahrscheinlich eine Psychotherapie.
Ja,
okay, vielleicht, ja.
Das hängt ja alles zusammen, ne? Hängt ja alles zusammen.
Da hätten wir erstmal eine Anamnese machen müssen, vielleicht vorher, um jetzt Ratschläge geben zu können. Das stimmt, habe ich nicht bedacht. So, ihr habt ein Wochenende frei, nur für euch. Was würdet ihr unternehmen oder tun?
Wir würden nach Eibenstock in die Sauna fahren.
Ah, das wäre wirklich
schön. Die Badegärten.
Wenn sie offen haben.
Ja, das stimmt. Nein, aber sie sind wunderbar und wir sind nicht von denen gesponsert oder irgendwas. Ja, aber es ist einfach ein wunderbarer...
Oder halt woanders sind, aber da haben wir einfach...
Ja, es ist ein wunderbarer Rückzugsort. Du kennst es vermutlich. Und es ist wunderschön. Es ist gut zu wissen, dass wir sowas in Sachsen haben. Es ist erfahrbar von überall her.
Es sind auch zwei coole Typen, die das Ganze machen. Ne? Die sind durch die ganze Welt gereist und haben überall die Saunalandschaften im Prinzip nachempfunden. Da findest du ja dein russisches Hexenhaus. Ja, ja. Genau.
Und es wird noch weiter ausgebaut. Die nutzen den Lockdown, den Zwangslockdown. Ne? Die würden ja jetzt einen Reibach machen. Zur Winterzeit geht man ja in die Sauna. Ne? Da werden die gerade zugemacht. Aber die nutzen die Zeit, um noch weiter auszubauen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich mich in den See reintraue. Das ist revitalisierend. Auch ohne Vitalstoffe oder Kost oder sonst was. Da kommt das Blut in Ballung.
Ich merke schon, das wird hier keine Schnellfragerunde, aber ist egal. Ja, wo, na gut, dann ist das an euch beide. Wo hättet ihr gern euren Zweitwohnsitz?
Tja, Kathi. Was sagst du da? Also ich würde sagen,
wo es warm ist. Auf jeden Fall irgendwo, wo es warm ist.
Ja, genau.
Das auf jeden Fall, aber nicht heiß. Ich bin da ein bisschen empfindlich. Also es darf nicht zu heiß, auch nicht zu kalt. Es ist so schwierig, dass ich da meine Wohlfühltemperatur habe.
Aber es wäre gut, wenn das ein Ort wäre, an dem wir wirklich ungestört sind. Wir haben ja auch nicht nur Freunde. Insofern legen wir da auf unsere Privatsphäre schon einigen Wert. Und es wäre gut, wenn man dort etwas Mensch sein könnte und nicht immer über seine Schulter gucken müsste.
Deswegen haben wir ja heute auch, arbeiten wir mehr mit euren Vornamen, ne? Dass man euch nicht so schnell ausfindig machen kann.
Ja.
Das ist eigentlich auch der Grund. Letzte Frage vielleicht. Ihr habt Menschen hier zu Gast, die noch nie in Sachsen waren. Das soll es ja geben. Was würdet ihr denen zeigen? Also was sollten sie sich unbedingt hier anschauen? In Dresden oder auch in Sachsen?
In Dresden überhaupt, die Altstadt. Ich liebe Dresden. Also ich habe eine Zeit lang nicht in Dresden gewohnt und habe mich immer wieder gefreut, wenn ich hergekommen bin und freue mich, dass ich jetzt hier wieder wohne, wenn ich über die, also wenn man über eine der Elbbrücken fährt und dann so die Altstadt, das Panorama, das ist schon schön.
Je mehr man in Deutschland auch rumkommt, umso mehr merkt man, dass in dem Fall zumindest das Marketing stimmt. Ja, Dresden ist wirklich eine Elbflorenz. Es ist einzigartig in der Bundesrepublik und auch, ich sehe das ja auch ein bisschen international, kann ich das einschätzen, wirklich eine Stadt, die zu Recht auch Weltkulturerbe war, eine Zeit lang. Und das ist immer wieder eine Freude, da geht mir das Herz auf, ja, mein Dresden in Anführungszeichen zu sehen, wenn ich auf der Autobahn, ne, hinter dem Dresdner Tor, glaube ich, heißt das, und dann kommt man dann über diesen Berg und dann sieht man es vor sich da so liegen. Es ist eine Ausnahmestadt. Es ist bevölkert von den, ich weiß nicht, das klingt auch wieder elitär, aber diesen wunderbaren, widerspenstigen Sachsen, ja, die alles hinterfragen. Und mit denen sollte man mehr in Kontakt treten und vielleicht sich auch eine Scheibe von denen abschneiden.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden.
Dankeschön, liebe Katrin.
Schön, dass du da warst.
Ich glaube, dass wir in so einer Phase sind, dass gerade, wie soll ich das sagen, dass gerade diese Massenpsychologie angewendet wird, dieses Hammer and Dance, also dass wir unterdrückt werden und mit Angst kontrolliert werden und dann kommt wieder eine Phase, wo wir alle wieder aufatmen dürfen, wo auch dann die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen und ich denke, daran messen es ganz viele in dieser Bevölkerung, ob die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen. Und ich denke, genau jetzt müssen wir wachsam sein. Es wird nicht nur daran gemessen, ob die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen. Es wird einfach daran gemessen, wie sehr unsere Rechte beschnitten werden. Und wir müssen aufpassen, wie viel im Internet von uns weggeschnitten wird, wie viel Beiträge einfach gelöscht werden, verschwinden. Wir müssen darauf aufpassen, welche Webseiten nicht mehr erreichbar sind oder nur noch über Umwege erreichbar sind. Und genau das alles macht mir Angst.
Sie kennen das auch, auf jeden Fall. Das ist Teil Ihrer Ausbildung. Aber Sie haben natürlich auch Dienstanweisungen. Vielleicht sollten die Kollegen diese Dienstanweisungen auch öffentlich machen. Dann könnten wir darüber diskutieren, wie es in einer Demokratie üblich, sinnvoll und notwendig ist.
Ich bin in keinster Form Extremist. Ich würde sagen, dass ich halt einfach für meine Rechte einstehen will und ich kenne auch meine Rechte und ich weiß auch zum Beispiel, was Freiheit ist oder Unterdrückung und so. Und wie man hier gesehen hat, da waren Leute aller Kategorien vorhanden. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass hier ein extremer rechter Aufmarsch war oder ein linker Aufmarsch oder sonst was, sondern alle Bevölkerungsgruppen waren hier mit vertreten, indem die sich hingestellt haben und halt für ihre Meinung eingestanden sind. Ja, und das fand ich halt sehr klasse, dass man jetzt nicht unter Hautfarbe oder politische Richtung irgendwie sowas die Leute irgendwie getrennt hat, sondern die Leute sind gemeinsam auf die Straße gegangen für ihre Rechte.
Die Verfassungsgewählte Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Gegen jeden, der es unternimmt,
die Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Wenn andere Abhilfe nicht möglich ist,
thank you.